Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören. Er steht im Philipperbrief von Kapitel 1 ab Vers 27 bis 2 Vers 11. Kapitel 1 von Vers 27 an. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In letzter Zeit haben wir eine wunderschöne Sache leider nicht mehr erleben dürfen, das sind unsere Freizeiten. Aber letzten Sommer hatten wir ja noch unsere Sommerfreizeit und da lief das so, und das läuft Gott sei Dank immer wieder so, irgendwann passieren unvorhergesehene Sachen. Ich warte quasi schon immer drauf, dass irgendwas passiert. Jemand wird krank, irgendwas geht kaputt, es ist kein Trinkwasser da, was auch immer. Und diese Herausforderungen bewirken dann, dass die Gruppe umso mehr zusammenwachsen muss. Und dann entsteht so eine richtig tolle Gemeinschaft. Und im Sommer ist es ja so, dass wir dann missionieren gehen in diese Dörfer. Die ersten 4 Tage gehen wir wandern oder paddeln. Die Gemeinschaft entsteht und dann hat man ein richtig gutes Team und kann dann in diese Dörfer gehen. Also diese Herausforderung von außen, die haben die Chance, die Gruppe richtig zusammenzuschweißen. Aber wir wissen, dass es leider auch eine andere Seite gibt, dass sie eine Gefahr in sich birgen, die Gruppe zu spalten. Das können wir uns auf diesen Sommerfreizeiten kaum vorstellen, weil das immer so schön ist. Aber wir wissen aus unseren Gemeinden und auch aus unserem Umfeld, dass es oftmals anders sein kann. Mein erster Punkt lautet heute Morgen: Sünde bedroht unsere Einheit. Sünde bedroht unsere Einheit. Also die Gemeinde, unsere Gemeinschaft, unsere Verbundenheit, die sind bedroht, die sind immer bedroht, immer angefochten. Und zwar durch äußere Einflüsse, aber eben auch durch Anfechtung von innen. So erlebte es die Gemeinde in Philippi und so erleben wir es auch heute. Die äußeren Bedrohungen können dabei oftmals zu den inneren Problemen führen. Ja, das Thema, was wir nun sehr gut kennen, ist das Thema Corona und all die Maßnahmen. Das ist eine äußerliche Sache, eine äußere Bedrohung und die kann halt zu inneren Problemen führen, weil die Leute verschieden darauf reagieren. Und das kann dann zu Zwietracht und zu Spaltung führen. Ja, ihr kennt das. Es ist nicht einfach nur so, dass man verschiedener Meinung ist, sondern ganz oft geht's dann dazu, kommt es dann dazu, dass man irgendwie Zwietracht hat, ja, dass man Misstrauen zueinander hat. Bei den Philippern drohte nicht gleich eine Gemeindespaltung, die hatten auch so ihre Problemchen, aber die Gemeinde drohte auseinanderzudriften. Nun, wir sind als Gemeinde eine Versammlung von Kindern Gottes, aber wir sind immer noch Sünder. Und das bedeutet, dass wir uns um unsere Einheit bemühen müssen. Wir können uns nicht auf irgendeinem schwammigen Zusammengehörigkeitsgefühl ausruhen. Wir haben alle irgendwie Jesus lieb oder wir sitzen so gerne im Gottesdienst oder so. Das reicht nicht aus. Und wisst ihr, wo das Ringen um Einheit, um unsere Einheit, um unsere herzliche Gemeinschaft hauptsächlich stattfindet? Das ist nicht im Ausschuss der Ältesten, wie wir die Corona-Regeln und das Hygienekonzept aufstellen. Das ist auch nicht da, wo vielleicht irgendwelche Brüder zusammensitzen und sich eine Gemeindeordnung ausdenken, wie wir das Zusammenleben noch besser gestalten können. Das ist alles wichtig. Nein, das Ringen um Einheit in unserer Gemeinde findet hauptsächlich in unserem Kopf statt. In unserem Denken. Hört nochmal auf die ersten Verse. Paulus spricht da von dem Kampf, in dem wir stehen, den Kampf des Glaubens. Und er macht da deutlich, wie wichtig ist es, dass wir einmütig sind, dass wir wirklich verbunden sind miteinander. Ja? Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es kommt so viel Anfechtung von außen, dann müssen wir zusammenstehen. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Paulus macht ja deutlich, die Kämpfe, die wir im Glauben erleben, die sind nicht nur ein Siegel für die Echtheit unseres Glaubens. Wenn du nicht wirklich gläubig bist, dann hast du auch nicht so viel mit Kämpfen zu tun. Sie sind noch mehr, sie sind ein Geschenk für uns. Also wenn ich jetzt auf mich schaue, dann betrachte ich diese ganzen Anfechtungen, zum Beispiel durch die Corona-Krise und durch all die Maßnahmen, nicht unbedingt als eine schöne Sache. Ja? Das ist absolut belastend. Und das führt zu Kämpfen. Und Paulus sagt hier was? Es ist eine Gnade für uns, dass wir solche Kämpfe erleben. Warum? Durch die Anfechtung, durch die Kämpfe wachsen wir im Glauben und dürfen dann Jesus in besonderer Weise in der Welt bezeugen, dürfen ihn verherrlichen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Das erste war, Sünde bedroht unsere Einheit, aber zweitens, Gott segnet unsere Einheit. Gott segnet unsere Einheit. Gott steht uns in unserem Glaubenskampf bei. Er wirkt durch seinen Geist in der Gemeinde. Und darauf weist Paulus uns jetzt erstmal hin. Ja? Er sagt, schaut nicht einfach gleich oder nur auf die Probleme, sondern schaut doch mal darauf, wie Gott in eurer Gemeinde wirkt zum Guten, wie viel Segen er gibt. Ja? Kapitel 2, Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das sind Dinge, die Gott uns gibt, die er durch seinen Geist wirkt, die er ermöglicht. Das Schwierigste kommt hier gleich zuerst. Ermahnung in Christus. Dass wir uns gegenseitig ermahnen. dass wir das ernste Gespräch, wenn es Not tut, suchen. Wir dürfen das tun. Wir dürfen solche besondere Liebe aneinander zeigen. Und ich muss dann, wenn ich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester gehe und mit ihm ein ernstes Wort rede, muss dann nicht befürchten, dass der andere mich nicht mehr mag. Deshalb will ich es ja nicht machen. Ich scheue diese Gespräche, weil ich Angst habe, dann könnte irgendwie unsere Freundschaft drunter leiden. Dann mag der mich nicht mehr. Ich muss das nicht befürchten, sondern ich kann davon ausgehen, dass er dankbar ist. Ja, ich weiß, wir haben alle Erfahrung gemacht, dass es dann doch nicht so ist. Aber wenn es nicht so ist, dann kann ich trotzdem davon ausgehen, dass Gott meine Worte gebraucht. Das nächste, was er sagt, ist Zuspruch der Liebe. Zuspruch der Liebe. Ich habe ja die letzten beiden Male hier über die Liebe gesprochen. Hier geht es jetzt nicht nur darum, dass wir uns einfach lieb haben, sondern hier geht es um den Zuspruch der Liebe. Das bedeutet Kommunikation. Wir dürfen und wir müssen uns die Liebe zusprechen. Und wie schwer fällt uns das? Dem anderen offen unsere Liebe zu sagen, zu erklären, zuzusprechen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch so, wo er das erste Mal zu seiner Auserwählten gegangen ist und ganz aufgeregt war oder umgedreht. Das ist ein besonderer Moment gewesen, ja. Aber es fällt uns genauso schwer in unseren täglichen Beziehungen in der Gemeinde oder in der Familie, uns die Liebe einfach mal zuzusprechen. Es fällt sogar manchen Ehepaaren schwer, sich zu sagen, ich liebe dich. Aber wir haben Gemeinschaft des Geistes, sagt Paulus. Wir sind zutiefst verbunden und wir können uns diese Verbundenheit zusprechen. Früher war es ja üblich, dass man sich mit Bruder und Schwester ansprach in der Gemeinde. Und das ist ein bisschen außer der Mode gekommen und das klingt in unseren Ohren ein bisschen altmodisch. Stellt euch vor, ich hätte heute früh jeden Bruder Noah, Schwester Veronika, schön euch zu sehen. Aber überlegt mal, was dahinter steckt. Das ist ja nicht einfach so, das war halt früher mal so, sondern wir sind ja Geschwister, wir sind ja eine Familie. Wir sind die Familie Gottes. Ist doch herrlich. Wir haben die Gemeinschaft des Geistes. Und so sehr wie du selbst diesen Zuspruch brauchst, braucht jeder andere auch diesen Zuspruch. Und wenn wir uns austauschen über unseren Glauben, über unsere Kämpfe, über unsere Liebe, auch über unsere Sünden und unsere Probleme, dann wird Herzlichkeit und Erbarmen, von dem Paulus hier als nächstes schreibt, nicht schwerfallen, sondern sie werden zunehmen. Herzlichkeit und Erbarmen, mitfühlen, einander mitfühlen, es wird zunehmen. So, diese Kommunikation über geistliche Dinge, die fällt uns schwer. Nicht nur dieses, dass man sich die Liebe zuspricht, sondern überhaupt die Kommunikation über geistliche Dinge. Wir können über alles Mögliche reden, aber sich wirklich geistlich auszutauschen, vielleicht sogar über die eigenen Probleme auszutauschen, das ist einfach schwer. Und ich habe es auf der letzten Sommerfreizeit dann so gemacht, oder macht man ja öfters so, dass ich dann ganz konkrete Fragen einfach mal gegeben habe. Und dann habe ich drei Fragen gegeben, die haben sich stundenlang unterhalten, das war herrlich. Und ich will euch die drei Fragen einfach mal weitergeben. Das ist einfach mal nur eine Idee oder eine Möglichkeit, mal anzufangen, ein geistliches Gespräch zu führen. Und macht das doch mal. Nehmt euch mal jemand aus der Gemeinde oder aus der Familie und geht einfach mal diese drei Fragen miteinander durch. Die erste ist, wie bist du zum Glauben gekommen? Oder vielleicht, wenn man nicht so diesen absoluten Moment hatte, wie oder wann bist du erste bewusste Schritte im Glauben gegangen? Ja, wie bist du zum Glauben gekommen? Zweite Frage, die man mal besprechen könnte, wäre, berichte mal von einem geistlichen oder von einem Erlebnis, welches dich besonders im Glauben geprägt hat. Erzähl mal ein Erlebnis, welches dich besonders im Glauben geprägt hat. Und eine dritte Sache, sprich von einem Bereich, in dem du wachsen musst, weil es, in dem es dir schwerfällt, ja, in einem geistlichen Bereich in deinem Leben, in dem es dir schwerfällt und in dem du wachsen musst. Es sind jetzt nur drei Ideen, drei Fragen, aber da hat man mal so eine Sache in der Hand oder vor Augen, über die man sich unterhalten kann. Ihr werdet merken, wie schön das ist, sich über so geistliche Dinge auszutauschen, wie das auch einen verbindet. Im Ringen um Einheit, um herzliche, tiefe Gemeinschaft brauchen wir diesen geistlichen Austausch, brauchen wir diesen Zuspruch der Liebe. Und wir können uns dann gemeinsam an den Dingen erfreuen, die Gott in einem jeden von uns und auch in der Gemeinde bereits gewirkt hat. Wir sehen immer so oft nur die Probleme und der hat das gesagt und hier ist das wieder und die Ältesten da wieder. Schaut mal darauf, was Gott alles durch seinen Geist an Segen gewirkt hat. Und nun zeigt Paulus uns weitere wichtige Schritte für unseren Kampf um Einheit. Das ist mein dritter Punkt. Wir kämpfen um Einheit. Ja, das erste war, Sünde bedroht unsere Einheit, dann Gott segnet unsere Einheit und jetzt kommt, wir kämpfen um Einheit. Das gehört dazu. Wir sollen um Einheit ringen. Und drei Aspekte werden hier deutlich. Das erste ist die gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium. Kapitel 2, Vers 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. So, was ist das, was uns eint? Von was spricht Paulus hier? Natürlich von Christus, vom Evangelium. Was er dann anhängt in Versen 5 bis 11, dieser Hymnus über das Evangelium. Und wie wichtig ist es gerade, wenn da Dinge sind, die die Kraft haben, uns auseinanderzubringen, dass wir uns auf das besinnen, was uns eint. Paulus schreibt dann ein bisschen später, Kapitel 3, Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Was ist diese Richtschnur, nach der wir uns wandeln sollen? Das ist natürlich Christus, das Evangelium, seine Verherrlichung. Also was Paulus hier deutlich macht, ist, wir können in manchen Bereichen verschiedener Meinung sein. Und gerade die Politik und manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die liefern uns in den letzten Jahren wahrhaft genug Stoff dafür, dass wir in verschiedenen Bereichen anderer Meinung sein können. Und es ist auch klar, dass es nicht egal ist, wie man denkt oder wie man steht oder von was man überzeugt ist. Es gibt Wahrheit und Lüge. Und wir leben in einer Welt, in der ein Kampf tobt zwischen Wahrheit und Lüge. Wir leben in einer Welt, in der der Kampf tobt zwischen dem Teufel und Gott. Ja, wir wissen, Christus hat den Sieg schon errungen, aber wir wissen auch, der Teufel weiß, dass er besiegt ist und kämpft umso heftiger, weil er weiß, seine Zeit ist begrenzt. Und dieser Kampf zwischen Wahrheit und Lüge, der hat natürlich Einfluss auf uns und unser Denken und unsere Gemeinschaft in der Gemeinde. Nun, was können wir tun? Paulus sagt, lasst uns gemeinsam vor allem nach einem streben, Christus. Wenn er unser Zentrum ist, dann ist die Kraft, die uns eint, immer größer als die Kräfte, die uns auseinandertreiben. Kann ich das machen ganz konkret? Ich merke, hier gibt es Unterschiede, gibt es vielleicht sogar Spannungen. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt tun? Nun, was würde jetzt in dieser Situation Christus Ehre machen? Wie kann ich in dieser Situation das Evangelium bezeugen? Man kann auch fragen, was würde Christus hier sagen? Solche Fragen helfen uns einfach mal darüber zu reflektieren, wie soll ich mich jetzt hier richtig verhalten? Paulus spricht dann von unserem Denken und dass wir so denken sollen, also so gesinnt sein sollen, wie es Christus war. Unsere Einheit hat mit unserem Denken zu tun. Oder wie ich das schon gesagt habe, eines der größten Hauptkampffelder für unsere Gemeinschaft liegt eben nicht in den äußeren Anfechtungen, sondern in unserem eigenen Denken. Das ist dieser zweite Aspekt. In deinem Kopf ist das Hauptkampffeld für die Einheit der Gemeinde. Paulus schreibt in Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also, nichts tun aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz. Selbstsucht, das ist Eigennutz. Also Hauptsache ich, Erstmal muss ich sehen, wo ich bleibe. Meine Meinung ist die, die zählt und so weiter. Das ist das natürliche Denken eines Menschen. Das ist auch das, was die Gesellschaft uns antrainiert. Und Ehrgeiz, nichtiger Ehrgeiz, das ist Geltungssucht. Wer weiß, dass er in Christus alles hat, dass Christus alles gibt, was wir wirklich brauchen, dass er in Christus das ewige Leben hat, er wird genau davon befreit. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aber der Mensch glaubt, Defizite zu haben. Dinge, die er braucht und die ihm zustehen und kämpft darum, dafür. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, Demut, das ist eine Sache, die vor allen Dingen uns Männern schwerfällt, weil wir einfach wissen, dass wir in allen Dingen einfach alles am besten können. So drin in uns. Wir mögen die anderen deshalb trotzdem. Die können ja nichts dafür, dass sie so sind. Aber ich weiß ja, was ich weiß und kann. Ja? Und wie viele zwischenmenschliche Probleme haben wir, weil wir überheblich sind, weil wir eingebildet sind, weil wir meinen, Recht zu haben, beziehungsweise gerechtfertigte Ansprüche zu haben. Und Paulus sagt, dieses Denken darf keinen Platz bei euch haben, schiebt einen Riegel davor, wenn diese Gedanken hochkommen. Merkt ihr, der Kampfplatz um unsere Einheit ist schon unser Denken. Wenn ich mich den ganzen Tag lang mit meinen Gedanken darum beschäftige, was die anderen alles falsch machen, wie gut ich bin, aber mir dann noch sage, aber ich handle demütig, das wird nicht funktionieren. Der Kampfplatz ist das Denken. Hier findet die entscheidende Schlacht statt. Wie sollte jetzt unser Denken geprägt sein? Das Wort Denken prägt diese Verse im Griechischen, das ist ganz interessant. Es kommt viermal vor. Die ersten beiden Male schon im Vers 2, Kapitel 2. Ja? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Das ist das erste Mal. Da steht also, wird wörtlich übersetzt, dass ihr gleich denkt. Gleich denkt. Gleiche Liebe habt. Einmütig seid, ja, einmütig, das könnte man übersetzen mit Seelenverbundenheit. Herrliche Sache, einmütig sein, seelenverbunden sein. Und dann kommt und einträchtig seid. Und das wird wörtlich übersetzt, heißt das eine denkend. Also merkt ihr, die Liebe und die Seelenverbundenheit, die werden hier eingeschlossen. Das heißt, der Rahmen oder die Grundlage dafür bilden, dass man das Gleiche denkt. Und das eine denkt, dass man eines Sinnes ist und einträchtig ist. Bedeutet das, dass wir alle vollkommen gleich sein müssen? Dass wir dasselbe Denken haben müssen, dieselben Überzeugungen haben müssen? Ich würde sagen, das klingt ja schon fast sektiererisch, ja? Alle müssen das Gleiche denken. Und zwar das, was der oben sagt. Und das wird indoktriniert, bis alle wirklich nur noch an eins denken. Die Bibel macht deutlich, genau darum geht es nicht. Also das will Gott nicht, dass wir alle völlig gleich sind. Einheit bedeutet in der Bibel nicht, dass alle gleich sind. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Vielfalt in der Einheit. Und dann ist ja gerade die Gemeinde das Wunderbare, dass die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Gaben zusammenkommen und gerade weil sie verschieden sind, so wunderbar sich ergänzen und eine Einheit bilden. Oder die Ehe, Mann und Frau, verschieden ergänzen sich. Das ist ein Prinzip, was durch die ganze Bibel geht. Einheit bedeutet nicht, dass alles gleich ist. Ja, was bedeutet es dann? Den Schlüssel finden wir in den nächsten zwei Versen. Und auch hier ist das entscheidende Wort wieder das Wort Denken. Denn das Wort Denken an dritter Stelle hier, das dritte Wort, wo es vorkommt, steckt in dem Wort Demut drin. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut, und das heißt wörtlich übersetzt, niedrig von sich denken. Also dadurch, dass du niedrig von dir denkst, achte einer den anderen höher als sich selbst. Also der Schlüssel zur Einheit in der Gemeinde ist Demut. Und Demut bedeutet niedrig von sich denken. Und klar ist dann die Folge, wenn ich niedrig von mir denke, dass ich dann hoch oder höher vom anderen denke. Das wahre Hindernis für Einheit ist also nicht, dass es Unterschiede gibt. Die sind gerade eigentlich wichtig, dass wir uns ergänzen, wichtig für die Einheit, sondern es ist letztlich unser Hochmut, unser Eigennutz, unsere Ich-Bezogenheit. Jetzt kann sich jeder mal die Frage stellen, wer ist der Mensch, den ich am besten kenne? Wer ist der Mensch, den du am besten kennst? Es ist dein Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Papa, Mama. Ich habe es ja schon gerade gehört. Ja, du selbst kennst dich am besten. Du bist der Mensch, den du am besten kennst. Keiner kennt dich so gut wie du, außer natürlich Gott. Das heißt, du kennst dein Herz. Du kennst deine Gesinnung am allerbesten. Oder du kannst sie hinterfragen am allerbesten. Du kannst kennst deinen Eigennutz, deinen Egoismus, das, was dich so oft antreibt. Du kennst deine Begierden und du kennst deine Sünden. Du kannst deinem Mitmenschen nicht ins Herz schauen, aber du kannst dir selbst ins Herz schauen. Und dieser Blick, wenn er ehrlich ist, der wird es dir ermöglichen, das zu tun, was so unmöglich erscheint, niedrig von dir zu denken, demütig zu werden und den anderen höher zu achten als dich selbst. Und wir sagen uns, ja, das Denken, das ist doch so schwer zu beherrschen. Meine Gedanken, die springen, wohin sie wollen. Da kommen doch Gefühle in mir hoch, die kann ich sowieso nicht beeinflussen und dadurch werden dann eben Gedanken, kommen dann Gedanken und dann denke ich halt. Wie soll ich diesen Kampf hier kämpfen in meinem Kopf? Ich gebe euch drei Regeln dafür. Die erste ist, wenn diese Gedanken der Überheblichkeit in dir hochkommen, dann schiebe einen Riegel vor, dann sage dir, ich denke jetzt da nicht weiter nach drüber. Das ist schwer, wir denken, das geht nicht, probiert es einfach mal aus. Und wenn er merkt, drei Minuten später, ich denke ja schon wieder darüber nach, dann wieder den Riegel davor schieben und ihr werdet merken, wenn ihr das kontinuierlich macht, dass ihr ein gewisses durch dieses Training das wirklich euch angewöhnen könnt. Sagen, ich schiebe jetzt diesen Gedanken einen Riegel vor, ich möchte jetzt hier erstmal nicht weiter drüber nachdenken. Der zweite Schritt ist dann, dass du dir Gedanken machst über deine eigene Verlorenheit, über deine Hilfsbedürftigkeit. Ohne jetzt in Gedanken des Selbstmitleids zu verfallen, ja? Nach dem Motto, ich armer, immer ich. Das ist dann auch nur wieder getarnter Stolz. Aber denke darüber nach, über deine eigene Verlorenheit, über deine eigene Hilfsbedürftigkeit. Und die dritte Regel wäre, versuche dann, deine Gedanken auf Christus auszurichten. Und damit meine ich nicht nur, dass du dir jetzt wieder, wer ist Christus, was hat er für mich getan? So Philipper 2, 5 bis 11, das ist immer gut, es ist gut, diese Verse auswendig zu können. Sondern man kann das auch machen, die Gedanken auf Christus ausrichten, indem man konkret darüber nachdenkt, was kann man jetzt für Christus tun? Wie kann ich ihm jetzt Ehre machen in dieser Situation, wo ich in meinen Gedanken angefochten bin. Also Riegel vorschieben, über die eigene Verlorenheit und Hilfsbedürftigkeit nachdenken und dann darüber nachdenken, die Gedanken auf Christus ausrichten. Niedrig von sich denken, das ist nicht populär. Das wird einem heutzutage genau andersrum propagiert. Das ist klar, überall wird dir gesagt, du musst ein hohes Selbstwertgefühl haben. Du musst dir selbst treu sein. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst dich selbst lieben. Du musst selbst sehen, wo du bleibst und so weiter. Und Paulus sagt uns, dieses Denken hilft uns kein Stück weiter. Es wird dich nicht weiterbringen, wenn du immer selbst siehst, wo du bleibst. Nein, es wird euch schaden, es wird euch schwächen und es wird euch spalten. Er sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So definiert Gott die Liebe. Ich habe das letzte Mal darüber gepredigt. Die Liebe sucht nicht das Ihre. 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern, wir können Philipper anhängen, das, was dem anderen dient. Das klingt doch wunderschön, oder? Und so wollen wir gerne leben. So wollen wir gerne den anderen achten und lieben und ihm dienen. Und ich glaube, das klappt ja auch immer mal. Also wenn ich hier in eure Gemeinde komme, ich spüre eure Liebe und Herzlichkeit. Das klappt bis zu dem Punkt, wo dann der andere mich verletzt und eben nicht so liebt, wie ich das erwarte. Ja gut, die erste Verletzung, schwamm drüber, red man nicht drüber, jetzt hat das ja wieder getan. Und dann vielleicht sogar nochmal. Und irgendwann ist der Bonus dann aufgebraucht. Und dann klappt dieses schöne Kartenhaus einfach nur in sich zusammen. Diese schönen Gedanken der Demut und Achtung und wir haben uns alle so lieb. Das können wir uns gut vorstellen mit so einem Kartenhaus. Ne? Wenn ihr ein schönes Kartenhaus gebaut habt, da kann man, wenn man sich Mühe gibt, irgendwo eine Karte rausziehen und es fällt noch nicht zusammen. Ja, eine Verletzung, es hält alles noch. Noch eine geht auch noch, spätestens bei der dritten bricht alles zusammen. Und was kommt dann hoch? Verachtung. Das ist ganz schnell. Bitterkeit. Resignation. Das hat doch alles keinen Zweck. Wut und Zorn. Und darum müssen wir Philipper 2, 5 bis 11 tief eingeprägt in unserem Herzen und in unseren Köpfen haben. Damit meine ich, dass wir es am besten auswendig können. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist der dritte Aspekt, den Paulus hier deutlich macht, den wir brauchen in unserem Kampf um Einheit. Jesu Kreuz muss unser Denken bestimmen. Warum musste sich Christus so über alle Maßen erniedrigen? Warum musste er zum Diener werden? Warum musste er sogar so weit gehen, dass er am Kreuz stirbt? Viele stellen die Frage, warum musste das so sein? Das hätte Gott das nicht anders lösen können? Das ist doch grausam. Die Antwort ist, wegen unserer Schuld, wegen unserer Verlorenheit. Es war der einzige Weg, um uns zu retten. Wegen unserer Lieblosigkeit, unserem Egoismus, unseres selbstsüchtigen Denkens und Handelns, Fühlen und Sprechen. Deshalb muss er sich Christus so erniedrigen. Und uns hilft, wenn wir darauf schauen, was hat Christus für mich getan, um mich zu retten? Wie barmherzig und geduldig ist er jeden Tag mit mir? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt lautet dann, folge ihm nach, schon in deinem Denken. Sei so gesinnt, also denke so, wie Christus dachte. Folge Christus nach, schon in deinem Denken. Er, ich lese dir nochmal in einer anderen Übersetzung vor, den Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ja, wir kennen diese Übersetzung, hielt es nicht wie ein Raub fest. Man kann es auch übersetzen, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Was war denn die Macht Jesu? Jesu hatte alle Macht. Und in seiner Macht stand es eben, und es ist sogar das, was Gott machen muss, aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, den Menschen zu richten aufgrund seiner Sünde. Das war seine Macht. Aber er hat diese Macht nicht dazu gebraucht, um zu richten, sondern um uns zu retten. Und um das zu machen, hat er seine Macht erstmal, hat darauf erstmal auf seine Macht verzichtet. Nun, ich will das mal auf uns anwenden. Was ist denn unsere Macht gegen andere? Unsere Macht gegen andere ist die Schuld, die sie an uns tun. Es ist unsere Macht gegen andere. Sie haben sich gegen uns versündigt, das gibt uns was in die Hand. Ah, hier habe ich was. Wenn das nochmal passiert, aber dann kann ich dir mal sagen, wo es lang geht. Oder dann kann ich dir die kalte Schulter zeigen. Ich hatte mal ein Ehepaar, eine Eheseelsorge und es war ziemlich hoffnungslos, total verstritten. Und beide Ehepartner haben Schuld auf sich geladen. Jeder in einer besonderen Sache. Schuld auf sich geladen. Und beide konnten das so wunderbar vorhalten. Ja, guck mal, was der sich geleistet hat. Es geht nicht mehr. Und ich habe das so richtig gemerkt. Der Teufel hat beiden eine Waffe in die Hand gegeben, die sie gegen den anderen richten konnten. Ja, schau mal hier, das hast du gemacht. Das geht doch überhaupt nicht. Ich habe jetzt wirklich allen Grund und jedes Recht zu sagen, nicht, ich mache es nicht mehr weiter. Und so ist das. Das ist die Macht, die wir gegen den anderen haben. Die Schuld, die er an uns tut. Und wir können nicht, so wie Christus das tat, die Schuld für andere tragen. Wir können vielleicht da und dort helfen zur Wiedergutmachung, aber wir können natürlich nicht die Schuld wiedergutmachen vor Gott. Wie können wir trotzdem so gesinnt sein, wie Christus auch war? Wie können wir das anwenden? Nun, indem wir, obwohl der andere es nicht verdient hat, obwohl er mich verletzt hat, indem ich dann trotzdem ihm diene, ihm helfe, ihn liebe und achte, indem ich ihn als ein geliebtes Kind Gottes behandle. Merkt ihr, der Kampf beginnt schon in unserem Denken. Und wenn uns das prägt bis ins Tiefste, was Christus für uns getan hat, was am Kreuz geschehen ist, dann wird uns das helfen, barmherzig und liebevoll mit anderen umzugehen und gemeinsam um Einheit zu kämpfen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, diese Worte über das Leiden und Sterben und Auferstehen und auch erhöht werden deines Sohnes, die sind so gewaltig, so herrlich. Und ich bitte dich, präge sie in unsere Herzen. Lass ihre Herrlichkeit auch in den dunkelsten Winkeln in unseren Herzen erstrahlen. Herr, alles in uns denkt von Natur aus erstmal hoch von uns. Zuerst an uns. Aber du, Herr Jesus Christus, du hast an uns gedacht. Hast dich erniedrigt und uns gerettet. Präge mit diesem Evangelium unser Denken. Ja, wir bekennen dir und wir haben es erfahren, dass unsere Einheit bedroht ist. Herr Jesus Christus, wirke du Liebe in uns, die kräftiger ist als die Kräfte, die uns auseinandertreiben. Amen.